Watu wene kwasa kama mea umcha pasa.
Wir haben aus dem Buch von Walter Munz Albert Schweitzer im Gedächtnis der Afrikaner und in meiner Erinnerung schon die Einleitung gehört, ein Kapitel über Gabun und seine Menschen, was die Leute vom Albert Schweitzer neu in ihren Erinnerungen haben, über das Musizieren und Kirchen von Lambarene. Und ich lese euch jetzt das 16. Kapitel vor, von den Tieren im Spital. Es war eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit in meinen frühen Lambarenenjahren, dass jede Krankenschwester und jeder Arzt ein Haustier pflegte. Der Doktor war selbst so innig mit den Tieren verbunden, wie er es oft herzerquickend beschrieben hat und wie wir dies täglich erlebten. Vom Mittagstisch nahm Schweizer meistens einen alten Teller mit Speiseresten und wenn er aus unserem gemeinsamen Esshaus auf die Treppe zum Hof hinuntertrat, mit langsamen Schritten, so konnte man weit herum seine hohe und etwas raue Stimme hören. Wo sind meine brave, brave Kätzele? Dann sprangen ihm die Spitalkatzen groß und klein aus vielen Richtungen mit erhobenen Schwänzen entgegen und machten sich über die mitgebrachte Schüssel her. Der Doktor betrachtete das Treiben eine Weile und ging dann langsam seinem Wohnhaus zu. Wenn ihm auf diesem Weg ein Huhn begegnete, gar mit einer Schar junger Küken, so blieb er stehen und zog aus der tiefen Tasche seiner bluderigen Hosen ein weißes Reissäcklein, an welches ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod viele Schwarze sich noch ebenso deutlich erinnern wie ich. Er pflegte die Körner aus diesem Sack auf den Boden zu streuen und fragte dann das Huhn, «Ça va, Madame?» Dann ging er weiter. Auf dem Hof zwischen Refektorium und Doktorhaus stolzierte in meinen Jahren ein böser und leidiger großer Truthahn auf und ab. Alle Afrikaner und alle weißen Schwestern fürchteten ihn, weil er mit eilenden Schritten auf sie zurannte, dann hinter ihnen nachjagte und sie mit kräftigen Schnabelhieben in die Beine zwickte. Eingeweihte mögen sich daran erinnern, dass wir wegen unserem etwas abgelegenen Toilettenhäuschen sehr regelmäßig und manchmal häufiger als uns lieb war, den ganzen Hof zu überqueren hatten. Auch wir Männer machten eher Umwege um dieses Federvieh, als uns auf mögliche Zusammenstöße einzulassen. Der Truthahn war zu nichts Nutze, nicht einmal Eier konnte er legen. Der große Doktor aber mit seiner Ehrfurcht vor jedem Leben achtete sogar den Truthahn hoch, obwohl es in diesem Fall vielleicht auch für ihn schwierig gewesen wäre, Daseins Berechtigung dieses Vogels anders als grundsätzlich zu erklären. Schweitzer pflegte zu sagen, wir müssen ihn eben ertragen. Der Truthahn und ich haben etwas gemeinsam. Wir bilden uns beide ein, wir seien Herr und Meister im Spital. Der Grand-Doktor besaß manchen Hund, der fest zu ihm gehörte. Zu meiner Zeit waren es Chü-Chü, ein glatthaariger, hellbraun, weiß gefleckter Jagdhund mit stillem Charakter, und der Schäfer Porto. Allein Porto hatte das Recht, das Esszimmer zu betreten, während Chü-Chü, wie alle anderen Spitalhunde, draußen auf dem Hof zu warten hatte. An einem Tag hatte Schweitzer einen älteren Herrn aus Deutschland zu Gast, der am Mittag ihm gegenüber saß. Herr Doktor, ich bin so dankbar, dass ich in meinem hohen Alter es noch schaffen konnte, bis zu Ihnen nach Äquatorialafrika zu kommen. Schweitzer, damals 89-jährig, fragte den Herrn, wie groß denn sein hohes Alter sei. Und als er es vernommen hatte, streichelte er seinen Porto, der wie immer dicht und aufmerksam neben ihm saß, mit dem Handrücken über die Stirne und sagte auf Elsässisch zu ihm, «Hast gehört, Porto? Der Mann ist 72-jährig. Mein Schnitt, er ist doch ein junger Mensch und er kennt uns ein bisschen Hilfe im Spital. Während mehrere Wochen pflegten Herr Schweitzer und ich einen Pelikan. der wegen eines gebrochenen Flügels ins Spital gebracht worden war. Wie mancher der früheren Spitalpelikane wurde auch dieser Parsifal genannt. Jeden Morgen brachte ein Knabe in einem Kübel ein paar frische Fische aus dem Ogowe zu dem mehrkammerigen Gehege, das flussaufwärts ans Haus des Grand Docteur angeschlossen war und welches die veterinärmedizinische Abteilung des Spitals war. Dort trafen der Doktor und ich in jener Zeit jeden Morgen und jeden Abend zusammen, um Parsifal zu füttern. Einer von uns öffnete des Vogels großen Schnabel, der andere legte ihm einen Fisch in die tiefe Rachentasche. Und wir warteten dann, bis Parsifal den Fisch unter hohem Aufheben des geschlossenen Schnabels geschluckt hatte, so dass unsere Handlung wiederholt werden konnte. Wir wechselten dann ab. Wer vorher den Schnabel offen gehalten hatte, legte jetzt den nächsten Fisch in die Tasche und so weiter. Schweizerische Zählung vom zahmen Wildschweine Josephine oder vom Antilöpeli und viele andere Geschichten bezeugen mit welcher Freude und mit welchem Mitleid, mit welchem gleichsam animalisch grandiosen Einfühlsvermögen er den Tieren nahe war und wie er Bitten, Schalk und Streiche von ihnen tief verstand und sich in der Gemeinschaft mit ihnen glücklich fühlte. Der Grand Doktor hatte wie Franziskus von Assisi viele Seiten in seinem Wesen, doch in ihrer als etwas ganz Selbstverständliches empfundenen geschwisterlichen Verbundenheit mit aller Kreatur waren sich die beiden Männer wohl sehr ähnlich. Ich zweifle nicht daran, dass auch ihr Gottesverständnis ähnlich war. Zweimal war es mir ein tiefes Erlebnis, wie Schweizer sich einstellte zum Töten von Tieren. Bereits war die Rede von den vielen Spitalkatzen und über die Zahl der Hunde ist Ähnliches zu berichten. Selbstverständlich war der Nachwuchs dieser Tiere zu groß, als dass alle ihre Jungen am Leben hätten bleiben dürfen. Läufige Weibchen wurden zwar während der Periode ihrer Fruchtbarkeit womöglich daheim behalten, und für die zu erwartenden Jungtiere wurde schon vor ihrer Geburt ein Plätzchen gesucht, wo sie willkommen sein würden. Aber es gab nicht für alle einen entsprechenden Lebensraum und die überzähligen Jungen mussten sterben nach ihrer Geburt. Ich war diesem Problem in Lambarene noch nicht begegnet, bis zu dem Tag, an dem ich den Doktor während der Siesta, wenn die meisten von uns in ihren Zimmern ruhten, allein mit einem Jutesack zum Fluss hinunterschreiten sah. Ich beobachtete ihn aus der Ferne und er sah mich nicht. Am Ufer bückte er sich, langte mit seinem Arm tief in den Sack, hob ein kleines zappelndes Tier in seinen Händen, klopfte dessen Kopf gegen einen Baumstamm an der Böschung und warf das Tierchen weit in den Fluss hinaus. Dies wiederholte er mehrere Male, dann ging er langsam mit leer gewordenem Sack den Hügel hinauf zu seinem Haus. Ich fragte Schweizer später darüber. Es muss eben sein, und ich will diese Arbeit keinem anderen zumuten. Das zweite Erlebnis war etwas anders. Im Spital lebten immer einige fliegende Hunde, vor allem in der Zeit der reifen Mangofrüchte. Dann flogen diese große Fledermäuse mit einer Spannweite ihrer Flügel von etwa 60 cm um die Kronen der Mangobäume und schmetterten ihre kurzen, bellenden Laute in den Nachthimmel hinaus. Eine kleine Zahl fliegender Hunde war uns immer willkommen und wir fanden sie interessant. Einmal aber wurde das Spital von etlichen tausenden fliegender Hunde gleichzeitig heimgesucht. Und sie ließen sich alle in den Kronen der schönen Palmen am Ogowe-Ufer nieder. Dort hingegen sie tagsüber Tier an Tier dicht nebeneinander aufgehängt mit den spitzen Krallen ihrer Füße, Kopf nach unten und die starken Palmenblätter senkten sich unter der Last der Tiere und die untersten Wedel begannen sich zu brechen. Gegen Abend flogen die Tiere weg, flatterten meist alle miteinander davon und ihre Menge ließ den Himmel fast schwarz erscheinen. In dieser Masse waren die fliegenden Hunde für uns alle eine unheimliche Plage, eine ekelerregende Heimsuchung, schicksalhaft erschienen mit einem Mittel zu verjagen, bis sie wohl eines Tages von selbst weiterziehen würden, vermutlich wenn ihr Futter in der Gegend rar würde. Im Gefolge der fliegenden Plaggeister kam die Tollwut ins Spital. Etliche Katzenhunde erkrankten an den Zeichen der stillen Wut. Gleichgewichtsstörungen, übermäßiges Ruhebedürfnis, Bewusstlosigkeit und Tod. Zwei Spitalhunde waren grässlich aggressiv geworden, bissen wild nach allem, was sich bewegte, bissen auch zwei Patienten und verendeten dann elendlich. Sie waren an der gefürchteten Form der rasenden Wut gestorben. Es war auch bekannt geworden, dass fliegende Hunde im Sturzflug Patienten angefallen hatten. Dies war in der Zeit, als Mira Schweizer Anfang 1965 bereits die ärztliche Verantwortung für das Spital übergeben hatte. Für mich war die Diagnose der Tollwut klar. Ich besprach mich mit dem Regierungsarzt von Lambarene und erkundigte mich in Libreville beim obersten Regierungsarzt des Landes, dem Franzosen General Chaliac. Sein telegrafischer Bescheid lautete: Und wie viele Hunde waren doch von elenden Geschwüren an den Ohren geplagt. So geht Krankheit auf Hund über, dessen Biss später Virus weiter verbreitet, alle Hunde im Revier töten, genügend Impfstoff für gebissene Menschen beschaffen. Mit diesem Bescheid kam ich schweren Herzens zum Grand Docteur. Er fragte mich, ob ich das alles persönlich auch für nötig halte. Ja, Herr Doktor, er fragte weiter. Au Chuchu und Caramba, Porto war schon einige Zeit vorher eines normalen Hundetods gestorben. Ja, Herr Doktor, Schweizer sagte mir dann ohne weiteren Kommentar, no, mir stot Gendarme von Lambarene rufen und die müssen es machen. Angesichts klarer erkannten Notwendigkeit war der Doktor entschlossen und nie ein Sklave von Grundsätzen, auch nicht seiner eigenen. Er hat als ein freier Mensch jedes Problem überdacht und sture Verallgemeinerungen gemieden. Zum Schluss möchte ich von drei Tieren berichten, welche Rolf Müller gehörten. Wie oft sind wir in der Nacht vergeblich wachgerufen worden. Dabei genügten uns die vielen Male, wenn unser Dienst wirklich nötig war. Sein Papagei Habakuk konnte nämlich die Patienten täuschend ähnlich nachmachen, die während der Siesta oder in der Nacht an seine Tür klopften. Kokoko, Dr. Müller! Das ausgesprochene Kokoko hatte ursprünglich lautmalerisch das Geräusch vom Klopfen an der Türe begleitet, wurde zu unserer Zeit aber anstelle des Klopfens verwendet. Deshalb war Habakuks inständig bietenden Ruf auf keine Weise vom Ernstfall unterscheiden konnten, und der Vogel weckte natürlich immer Dr. Müller und mich zugleich. Rührend war Caroline, Rolf Müllers Hund, und abscheulich Hanomet, sein zwar gescheiter, leider aber empörend frecher Affe, der Carolines Pflegekind war. Wenn es zu essen gab, stürzte sich der unverschämte Hanomet immer zuerst auf die Milch- oder Suppenschüssel und hielt mit Geschrei und fuchtelnden Händen und Schwanz seine Pflegemutter fern vom Essgeschirr. Hatte er endlich selbst genug gefressen, warf er die Schüssel um und die gute Caroline durfte die verbliebenen Reste vom Boden auflecken. Wenn Rolf sein Zimmer verließ, begleitete Caroline ihn mit rührender Anhänglichkeit. Dann schwang sich der eben noch so schnöde Affe auf Carolines Rücken oder hielt sich unten an ihrem Bauch fest und tat in seiner Faulheit keinen Schritt. Aus eigener Kraft, so quecksilbrig er sich eben noch gebärdet hatte. Nachts war dann Caroline wieder gut genug. Dann kuschelte sich Hanomet in die weiche, warme Rundung ihres hingelegten Bauches und schlummerte dort selig und in Frieden, bis er wieder ein kleiner Teufel wurde, sobald die Morgensonne ihn weckte. Die sanftmütige Dulderin Caroline, die sich niemals gegen Hanomet wehrte, kam von Schweizer einmal ein Lob, das man sich höher gar nicht vorstellen kann. Als er wieder einmal alle Pein, die der Affe der Hündin zumutete, mit angesehen hatte und Carolines lieben Blick dazu, da sagte der Grand Doktor zu ihr: Caroline, wie dich der lieb Gott geschaffen hat, da hat er sich selber übertroffen.